Wie trifft man die passende Entscheidung? Wie merke ich, ob ich überhaupt eine Entscheidung treffen muss? Und wie mache ich meine Situation durch eine Entscheidung nicht noch schlimmer? Das sind Fragen, die ich im Rahmen des Live-Talks mit Patrick Rees am Mittwoch, 1. April in der Sendung live gestellt bekommen habe und konkrete Fälle besprochen habe. Und hier heute im Podcast möchte ich dir die Aufzeichnung dieser konkreten Fallbesprechungen mitgeben, möchte dir die Möglichkeit geben, dass du durch die Besprechung dieser konkreten Situation, der konkreten Herausforderungen mit Blickwinkelwechsel, mit mehr Klarheit in die einzelnen Fälle, die wir reingebracht haben, mitlernen kannst, beziehungsweise vielleicht Impulse mitnehmen darfst für dich, um in Situationen, in denen du dich wiederfindest, wo du die Frage hast, ja, wie gehe ich denn jetzt damit um und muss ich entscheiden und wenn, wie entscheide ich, vielleicht ein wenig mehr Durchsicht bekommst und es einfacher hast, Entscheidungen zu treffen. Und nun viel Spaß mit der Aufzeichnung des Live-Talks. Wenn du Interesse hast, den Live-Talk mitzuerleben, gehe auf patrickrees.com/Live-Talk. Ich freue mich, wenn du dabei bist.
Herzlich willkommen zum Live-Talk mit Patrick Rees. Die zweite Sendung. Heute ist Mittwoch, 1. April. Es ist kein April-Scherz heute. Aber ein ganz wichtiges Thema. Wir unterhalten uns heute darüber, wie wir passende Entscheidungen finden, ob wir überhaupt uns entscheiden müssen oder sollen. Und ich freue mich auf spannende Gäste, die mir per E-Mail ins Studio schreiben oder eben anrufen, wenn nachher die Leitung offen ist. Ich werde die Nummer nachher einblenden. Und heute das Thema ist, ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden, ist ein Satz, den ich in meinem Leben schon ganz oft gebraucht habe. Es sind so Kleinigkeiten. Du bist morgens als Schüler krank im Bett liegend und dann sagst du dir, ja, eigentlich müsste ich aufstehen, eigentlich müsste ich in die Schule, vielleicht schreibst du sogar eine Arbeit, hast du eine leichte Vermutung, dass du nur krank bist, weil du eigentlich ja die Arbeit schreiben müsstest. Und dann passiert es dir, dass du eine Entscheidung treffen musst. Bleibst du im Bett? Sagst du deinen Eltern, ich kann nicht in die Schule? Meldest du dich dort krank? Oder was machst du? Die Entscheidung treffen Schüler, na, ich sag mal, ich habe es als Schüler an verschiedenen Stellen leichter getroffen als andere Entscheidungen später im Leben. Wie ist es, wenn du in einer Beziehung bist und merkst, es läuft nicht mehr rund? Wie ist das, wenn du im Job bist und irgendwas ist zu entscheiden, was Auswirkungen hat, wo Budget hinten dran steht, wo Mitarbeiter vielleicht hinten dran stehen, wenn du Unternehmerin, Unternehmer bist? Was ist, wenn du hier eine Tragweite zu riskieren hast, wenn du eine falsche Entscheidung triffst? Und wie oft habe ich in meinem Leben Dinge dann vielleicht vor mir hergeschoben und nicht entschieden, weil ich Angst hatte, die falsche Entscheidung zu treffen. Und dabei wissen wir doch von denen, die vor allem beim Bund waren, die lernen das von Anfang an, aber ich habe es auch von jemandem vom Bund gelernt. Ich selbst habe Zivildienst gemacht, aber beim Bund gibt es die Regel, wie im Militär generell, keine Entscheidung zu treffen, ist die schlimmste Entscheidung. Stell dir vor, hier steht eine Front, da steht eine Front. Zwei militärische Einheiten. Und jetzt ist so die Frage, was machen wir oder was machen wir? Wenn jetzt niemand entscheidet, passiert doch nichts. Aber meistens ist es doch so, dass einer agiert und der andere muss irgendwie entscheiden. Und wenn ich jetzt nichts entscheide, werde ich hier überrumpelt. Vielleicht verliere ich sogar die ganze Mannschaft. Da sind Todesfälle zu riskieren. So schlimm ist es im Leben häufiger ja nicht, bei dir oder bei mir. Wir leben Gott sei Dank, jetzt, wo wir auf dem deutschsprachigen Kanal hier sind, nicht in Krisengebieten. Aber wie oft haben wir trotzdem ein Kopfkino und wissen nicht, wie wir uns entscheiden sollen? Und darum geht's heute im Live-Talk. Vielleicht ganz kurz, falls du mich noch nicht kennst, ich bin Patrick Rees, ich bin seit paar 20 Jahren als Coach unterwegs. Ich war viel im Business-Bereich, im Non-Profit, im Sportbereich unterwegs, Unternehmer, Führungskräfte gecoacht, Firmen saniert zuletzt. Und auch Privatmenschen begleitet durch herausfordernde Situationen, durch Situationen, in denen sie gestruggelt haben, hin zu dem Zustand, den sie sich gewünscht haben.
Und das ist was Tolles, wenn man das dann miterlebt. Das ist meine Hauptaufgabe. Resilienz und Mindset könnte man neudeutsch kurz fassen. Im Live-Talk geht es aber nicht um mich, sondern es geht um dich. Es geht um die Menschen, die jetzt zuhören auf dem Stream. Und damit herzlich willkommen an dich auf YouTube, heute auch auf Facebook und LinkedIn. Wir streamen heute auch auf Facebook und LinkedIn, um die Sendung ein bisschen bekannter zu machen. Ich sehe die Kommentare zwischendurch, aber vornehmlich auf YouTube. Oder eben, ich habe es unten eingeblendet, patrickries.com/livetalk. Hier ist ein Newsboard, über das du mir eine E-Mail ins Studio schicken kannst. Das sehe ich hier auch auf dem Bildschirm. Und da haben mir auch ein paar Leute schon geschrieben zu der Sendung in Vorbereitung. Ich kenne die E-Mails noch nicht. Das ist ein Blindflug für mich. Diese Sendung ist tatsächlich ein Blindflug für mich. Ich lese jede E-Mail, die ich gleich vorlese, oder jeder Telefonanruf, der reinkommt, lerne ich das erste Mal kennen. Im gleichen Moment, wie auch du sie kennenlernst, diese Situation geschildert bekommst und dann kommen Fragen auf mich zu und wir werden uns unterhalten. Beziehungsweise die E-Mails werde ich vorlesen und dann darauf eingehen und im Grunde dich mitnehmen, wenn du zuhören möchtest, wenn du zuschauen möchtest, weil wie ist es doch so schön gewesen früher. Unsere Vorvorfahren, die hatten Lagerfeuer. Und in unserer Jugend, vielleicht kennst du das auch noch so, aus der Jugendfreizeit, Lagerfeuer, wir sitzen drumherum, am Getränk, irgendeiner hat vielleicht noch Gitarre gespielt oder gesungen. Und dann gibt's Geschichten. Und was gibt's denn Schöneres, als anderen zuzuhören, wenn sie erzählen aus ihren Erfahrungen? Und vielleicht sogar, was sie bewerkstelligt haben im Leben und dann uns mitnehmen auf diese Reise. Und das ist im Live-Talk. Im Live-Talk nehmen uns die Menschen, die den Mut haben, ihre Geschichte zu erzählen, per E-Mail oder Telefon, nehmen uns mit in ihre Situation. Und mein Part ist zu moderieren und gemeinsam drauf einzugehen, Fragen zu stellen und, wenn ich dann darf, zu helfen, dass jemand mehr Klarheit bekommt, vielleicht eine neue Perspektive gewinnt auf die Situation. Dadurch ändert sich zunächst noch nichts, aber so der erste Schritt in Richtung Veränderung ist ja, Klarheit zu bekommen, Situationen anzuerkennen und die Perspektive mal zu wechseln. Mal was kennenzulernen von der anderen Richtung, weil ganz häufig stecken wir in unserer Brille ja fest. Und das ist ja das Hauptproblem, glaube ich, warum wir uns davor scheuen, Entscheidungen zu treffen. Weil wir in unserem Kopfkino ganz häufig entweder in der Vergangenheit sind, dass wir in der Vergangenheit uns überlegen, was habe ich denn in ähnlichen Situationen entschieden und wo ging es schief. Meistens sind das die Dinge, die wir eher erinnern, als die Dinge, die gut gelaufen sind. Oder eben in der Zukunft. Was könnte eventuell passieren? Und schon Edison hat gesagt, und viele andere kluge Köpfe auch, aber Edison wird unterstellt, dass er gesagt haben muss, ich hatte tausende Probleme, aber kaum eins ist eingetreten. Die meisten Probleme sind in unserem Kopf. Die meisten Probleme, die wir uns ausmalen, warum wir keine Entscheidungen treffen oder warum wir Angst haben, Entscheidungen zu treffen, sind hier oben. Die wenigsten machen die Erfahrung, dass das, was sie vorher sich ausmalen, was passieren könnte, auch passiert. Die meisten Gedanken bleiben bei uns. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, damit gucke ich jetzt schon mal hier rein in mein Board. Ich habe E-Mails. Die Telefonleitung würde ich jetzt auch aufmachen. Wenn du magst, können wir gerne auch telefonieren. Und die Nummer ist jetzt on 0681 für Saarbrücken 387-50052. Wenn du anrufst, sehe ich das hier auf dem Bildschirm. Gehe gern darauf ein, aber lass mich doch, solange keiner anruft, die erste E-Mail lesen. Hier habe ich eine E-Mail von Lisa. Lisa ist 29. Marketingmanagerin, schreibt sie in ihrem Absender. Ich lese dir die E-Mail mal vor. Hallo Patrick, ich arbeite seit 5 Jahren im Marketing eines großen Unternehmens. Keine Ahnung, was groß ist hier. Nach außen sieht alles gut aus. Sicherer Job, gutes Gehalt, aber innerlich fühle ich mich leer. Ich überlege schon lange, ob ich kündigen und mich selbstständig machen soll, habe aber große Angst, dass ich es bereue. Sicherer Job, gutes Gehalt, überlegt, sich selbstständig zu machen. Das heißt, irgendwo ist wohl schon eine Idee da im Marketing, was gebraucht werden könnte. Vielleicht auch der Wunsch, die eigene Chefin zu sein, freier Gestaltungsspielraum zu haben. Aber die Angst, dass ich es bereue. Vielleicht geht sie jetzt drauf ein, noch in der E-Mail, es geht noch weiter, woraus die Angst resultiert. Sie schreibt, ich drehe mich ständig im Kreis. Sicherheit oder Freiheit? Na, das ist ja das, was ich schon vermutet habe. Vernunft oder Bauchgefühl? Jetzt wird's spannend. Darauf gehe ich nachher mal nochmal ein. Vernunft oder Bauchgefühl? Ich habe das Gefühl, irgendwie muss ich mich entscheiden. Will ich mich entscheiden? Komma. Aber ich habe Angst, dass ich hier die falsche Entscheidung treffe. Und vielleicht etwas verliere. Jetzt ist die Frage, was ist das etwas verlieren? Und das kennst du vielleicht auch, wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, wo du nicht weißt, soll ich sie treffen oder nicht. Dass wir uns diesen schlimmsten Fall ausmalen und dann die Angst haben, was zu verlieren. Gehalt, weniger Gehalt zu verdienen oder das Geld monatlich auf dem Konto weniger wird und die Einnahmen aus der Selbstständigkeit nicht kommen, ist vielleicht hier das Problem bei Lisa. Ich lese dir aber noch die Frage vor, die sie mir schreibt. Wie treffe ich eine Entscheidung, wenn sich beide Wege gleichzeitig richtig und falsch anfühlen? Und woran erkenne ich, was wirklich mein Weg ist? Liebe Lisa, zunächst mal, wenn du jetzt auf YouTube, Facebook oder LinkedIn zuguckst, vielen Dank für deine E-Mail. Ich finde es großartig, dass du den Mut hast, uns diese E-Mail reinzuschicken, mitzuteilen, wie es dir geht, was deine Situation ist. Und ich finde es auch vollkommen legitim, dass du noch nicht anrufst, sondern eine E-Mail schickst. Das ist so eine Vorstufe, um Vertrauen auch in diese Sendung, auch in mich zu bekommen und auch rauszugehen. Wenn du anrufen würdest, würde noch keiner dein Gesicht sehen. Du könntest dir auch den Namen verändern, also anonym anrufen. Aber vielleicht erkennt jemand deine Stimme. Ich weiß nicht, wie deine Kolleginnen und Kollegen sind und wo deine Angst liegt, aber du hast eine E-Mail geschrieben, das macht schon mal richtig viel aus, weil es dir Druck nimmt. Du hast dich mal mitgeteilt, das ist mal raus und das finde ich großartig. Das ist so der erste Schritt in Richtung Klärung, Klarheit. Und darum geht es ja vielleicht auch jetzt miteinander, mal Klarheit reinzukriegen, was die Punkte für dich sind. Ich möchte nochmal gern für die Zuschauer und für mich durchgehen, wo die Eckpunkte sind, die ich wahrnehme. Du bist seit 5 Jahren im Marketing eines großen Unternehmens, hast sicherlich viel gelernt, hast mit 29 wahrscheinlich eine gute Ausbildung oder ein Studium davor gehabt, bist also im Marketing fit, würde ich unterstellen, wenn du vor allem über die Selbstständigkeit nachdenkst. Nach außen sieht alles gut aus, sicherer Job und Gehalt, prima. Meistens ist es ja so, dass das, was wir innen haben, nach außen keiner sieht. Aber du fühlst dich leer. Das heißt, irgendwas scheint ja in diesem Unternehmen zu sein, im Marketing zu sein, was dich leer macht. Du schreibst es nicht näher, aber ich vermute mal, dass die Arbeitsumgebung im Unternehmen, die Abhängigkeit, das machen zu müssen, was du gesagt bekommst, vielleicht deinen kreativen oder deinen Erfahrungen entgegenläuft, die du gerne in der Selbstständigkeit ausleben möchtest. Und dass du Angst hast, dich selbstständig zu machen, wenn du vorher sagst, Sicherheit ist dir wichtig, verstehe ich gut. Sicherheit ist so ein Thema. Sicherheit ist ja nicht nur das Geld, das wir dann bekommen, sondern es ist auch das monatliche Geld und Sicherheit, ein anderer entscheidet, was wir zu tun haben. Umsätze oder Projekte kommen irgendwo rein, wir arbeiten sie ab. Wir geben es wieder ab. Jemand anderes verantwortet es vorm Kunden oder im Unternehmen vor anderen Abteilungen. Und wenn du dich selbstständig machst, ist plötzlich alles bei dir. Marketing, Akquise, Kundenkontakt. Auch, dass du verantwortlich bist für alles, was du für den Kunden machst und ob der Kunde nachher zufrieden ist oder eben nicht. Was auch vielleicht gar nicht so sehr bei dir liegt, sondern auch viel damit zu tun hat, welcher Kunde ist da, mit welcher Erfahrung. Ich habe auch viel Gründungsberatung gemacht, aber das wäre nochmal ein anderes Thema. Ich möchte jetzt gern zuerst mal drauf eingehen, was deine Punkte sind. Vernunft oder Bauchgefühl? Jetzt würde ich dich gern fragen, wenn du im Telefonat wärst, darfst du auch gern zwischendurch anrufen, wenn du jetzt hörst, dass es um dich geht. Vernunft oder Bauchgefühl? Was sagt denn deine Vernunft? Und wo spürst du die Vernunft? Ist die eher im Kopf oder ist die eher in der Brust? Oder wo fühlst du die Vernunft? Und wie fühlt sich der Atem an, wenn du über die Vernunft sprichst? Also viele sagen, die Vernunft sagt mir das und ich habe Angst davor und merken, dass der Atem hier oben über die Brust geht und nicht unbedingt unten über den Bauch. Was dafür spricht, dass viel Druck und Stress da drin ist. Und da ist so die Frage, ist es Vernunft oder ist es, wie gerade eben schon mal angesprochen, so das Gefühl von, mein Kopf ist in Szenarien, die in der Zukunft eintreten könnten, aber eigentlich ich noch gar nicht weiß, ob es so eintritt, weil es könnte ja auch ganz anders kommen. Oder Bauchgefühl. Was sagt denn dein Bauch? Und wo spürst du deinen Bauch? Ist es wirklich unterhalb des Nabels, so im Zentrum deines Körpers? Und ist der Atem auch tief unten im Bauch? Wir haben ja eine bewusste und unbewusste Wahrnehmung in uns drin. Das heißt, du nimmst ja viel mehr in deinem Job, aber auch in deinen Gefühlen und in dem, was du wahrnimmst in dir, wenn du über den Job auch sprichst und über das, was dir wichtig ist, nehmen wir alles wahr. Aber maximal, und das ist inzwischen revidiert, früher haben wir von 5-10% gesprochen, inzwischen wissen wir, es ist maximal 1-2% des Ganzen ist bewusst im Kopf. Das heißt, wenn du dir vorstellst, das, was hier in der Tasse ist, wäre deine gesamte Wahrnehmung, also was du im Job machst, was dir wichtig ist an Bedürfnissen, was da wirklich real ist, was du kannst, was die Kunden erwarten, was in der Selbstständigkeit, was im Angestelltenverhältnis wäre. Alles das, die Fakten passen da rein. Wir reden jetzt zunächst mal nicht über Wertung, sondern das, was wirklich Fakt ist, was du wahrnehmen kannst. Ist ein ganz kleiner Bruchteil, nur hier oben erfassbar. Und jetzt ist die Frage, wo ist die Vernunft? Die Vernunft, wenn du von Vernunft sprichst, ist, glaube ich, Kopf. Und wenn du zwischen Kopf und Bauchgefühl unterscheidest, schau mal, das Bauchgefühl ist das, was wir als Synonym häufig verwenden für das, was wir in dieser gesamten Wahrnehmung in uns drin haben und der Körper uns spiegelt. Und wenn du zur Ruhe kommst, was Menschen oft schaffen durch eine Meditation oder durch einen Spaziergang oder in Extremsport, also eine halbe Stunde Joggen reicht dann teilweise auch schon für den einen oder anderen, um wirklich das Gefühl zu haben, jetzt ist der Kopf aus, dann kommt irgendwie mehr Bauchgefühl. Eigentlich ist es die Angebundenheit an das große Ganze und unser Gefühl für diese gesamte Wahrnehmung. Und jetzt ist die Frage, wie weit ist dein Bauchgefühl vertrauenswürdig? Weil, wenn du besonders viel Stress hast, weil du Angst hast vor dieser Sicherheit, die du vielleicht dann aufgibst, wenn du dich selbstständig machst, und da ist ja die Frage, ob du überhaupt Sicherheit aufgibst, ja, so ein bisschen unsicherer wird es, aber ist ja die Frage, wie du startest in die Selbstständigkeit, dann stellt sich die Frage, in welchem Energielevel bist du? Bist du im Stress oder bist du in der Ruhe? Und ich vermute mal, so wie du schreibst, hat das viel mit Stress zu tun. Und da würde ich dir ans Herz legen, mit mir gemeinsam eine Atemübung zu machen. Wenn du jetzt zuschaust, mach's doch mit mir gemeinsam. Fass dir mal mit beiden Händen an den Unterbauch und atme tief unten in den Bauch ein. Langsam 3 Sekunden ein. 1, 2, 3. Halte. 1, 2, 3 und ausatmen. 1, 2, 3. Wiederhole es nochmal. 2, 3. Halte. 2, 3 und ausatmen. 1, 2, 3. Merkst du, wie du langsam ruhiger wirst? Und jetzt, wenn du jetzt ein Bauchgefühl wahrnimmst, ist das wesentlich deutlicher als das, was der Kopf sagt. Solange wir aber am Selbstabchecken sind, ob im Bauch oder im Kopf, ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wenn du dir mal alles aufschreibst, was sind denn die Alternativen, die zur Entscheidung stehen? Angestellt, selbstständig. Vielleicht angestellt in der Firma, vielleicht angestellt auch in einer anderen Firma. Selbstständig, weiß ich nicht, vielleicht alleine mit anderen, eher in dem Bereich Marketing oder dem Bereich Marketing. Vielleicht gibt es verschiedene Alternativen für dich. Und dir dann mal drunter schreibst, wie das aussehen würde. Und was sind die Pros und was sind die Kontras? Dann könnte es sein, dass du dabei schon spürst, dass das eine oder andere sich gar nicht mehr so gut anfühlt für dich. Und dadurch verschiedene Entscheidungsvariablen, wenn sie sich nicht gut anfühlen, du aus-X'en kannst. Und dann stell dir mal vor, du entscheidest jetzt was. Geh es nach und nach durch. Und halte die Entscheidung jetzt einfach mal fest für dich und stell dir vor, du machst es genauso, wie du es jetzt entscheiden tust und gehst 5 Jahre vor. Wie fühlt es sich denn an, wenn du jetzt 5 Jahre diesen Weg gegangen bist? Und stell dir so richtig real vor, wie die 5 Jahre passieren und wo du in 5 Jahren bist. Es gibt Menschen, die dann das Gefühl haben von 5 Jahre noch angestellt und ich kann die Kreativität nicht ausleben. Das Leben ist da vorbei und ich hätte jetzt 5 Jahre anders verwenden können. Es gibt aber auch Menschen, die das Gefühl haben von diese Unsicherheit, die macht mich kirre. Das ist ganz individuell. Das ist deins. Wenn du möchtest, dann können wir das gerne im Rahmen des Intensivseminars durchsprechen. Das habe ich im April das nächste Mal, am 25. April. Du bist herzlich eingeladen. Ich blende es nachher nochmal ein. Oder wenn du in den Link gehst mit patrickries.com/livetalk und dort den Newsletter abonnierst, kriegst du auch nochmal eine E-Mail dazu. Im Intensivseminar würden wir den ganzen Tag genau uns mit dieser Frage beschäftigen und dann schauen, wie du dazu kommst, was dir wichtig ist, was Bedürfnis. Wir haben ja verschiedene Bedürfnisse, darüber sprechen wir wahrscheinlich in einem der nächsten Fälle noch ein bisschen intensiver. Bei dir ist jetzt Sicherheit erwähnt, aber es gibt ja Sicherheit und Unsicherheit. Beides ist wichtig. Abenteuerlust, mal was zu erleben, kreativ zu sein, ist Unsicherheit. Aber eigentlich ist ja Sicherheit auch ein Bedürfnis. Wir wollen alle satt sein, wir wollen gesund sein, wir wollen leben, nicht Angst haben, dass irgendwas passiert im Leben, was uns von der Erdkugel runternimmt. Wobei ist ja auch die Frage, muss das überhaupt Angst machen? Wäre ein anderes Thema und ein anderer Live-Talk. Du merkst, es ist vielschichtig. Ich kann dir nicht sagen, welche Entscheidung für dich wichtig ist. Aber reinzuspüren und zu gucken, dass du in eine innere, ruhige, klare Haltung kommst, ist extrem wichtig, um die Dinge abzuwägen, um deine Entscheidung zu treffen. Dann das mal schriftlich zu machen, ist auch wichtig. Dann ist es einfach mal aus dem Kopf raus. Das Kopfkino ist immer das Schlimmste. Und dann kannst du noch bei allen Ängsten, die du hast, die dazu schreiben und fragen, ist es wirklich wahr? Ich kenne jemanden, der verdient fast 100.000 im Jahr und hat Angst, den Job zu verlassen, fühlt sich nicht wohl, müsste kündigen, hat ein halbes Jahr Kündigungsfrist. Halbes Jahr reicht normal aus, um was Gutes zu finden, hat ein Polster privat, was finanziell so gut ist, dass er sehr lange nicht arbeiten müsste, wenn es darum ginge, sein Wohl in den Vordergrund zu stellen. Aber sein Bedürfnis nach Sicherheit ist so groß, dass er nicht kündigen würde, wenn er nicht was parallel Gutes hat. Verstehst du den Punkt? Das ist individuell. Es gibt andere Menschen, die sagen, und dazu gehöre ich zum Beispiel, wenn ich hier merke, dass ich ausgelaugt bin, dass mir die Energie verloren geht, dann cutte ich. Ich werde am Montag beim Live-Talk sicherlich auch mal zu dem anderen Thema, kommen wir später dazu, erzählen, wieso ich 23. Oktober mit dem Wohnmobil losgefahren bin und einen Interimsgeschäftsführungsposten niedergelegt habe, abgegeben habe, und für mich entschieden habe, ich weiß noch nicht, wie es wird, aber das, was ich jetzt gemacht habe die letzten Jahre, will ich nicht mehr fortsetzen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn du sagst Selbstständigkeit und die Sicherheit dir wichtig ist, in der Sicherheit zu bleiben und sukzessive das, was dir sonst noch wichtig ist, also das Thema Selbstständigkeit, nebenbei aufzubauen. Es sagt ja keiner, dass du zu 100% sofort bei dem einen raus, bei dem anderen rein musst. Du könntest ja auch deine Stunden in der Firma reduzieren oder wenn das dort nicht geht, dir einen anderen Job suchen und dort eine kleinere Einheit machen, zum Beispiel nur 30 Stunden oder nur 25 Stunden die Woche und die Selbstständigkeit parallel aufbauen. Und dann nach und nach das Sicherheitspaket runterfahren, wenn die Selbstständigkeit ansteigt. Und dann langsam switchen. Das muss jeder für sich entscheiden. Jeder muss für sich auch ein Gefühl dafür entwickeln, was ist mir Sicherheit oder Unsicherheit wert und Jetzt die Frage auch an deine Selbstständigkeit. Wie sicher bist du, dass du wirklich gut bist bei dem, was du machst und wirklich einen tollen Mehrwert leisten kannst, liefern kannst für deine Kunden und deine Kunden ein Bedürfnis haben, auf das du garantiert eine richtig gute Antwort hast? Ich hoffe, es hat dir geholfen und die E-Mail ist soweit für dich ausführlich genug besprochen und du fühlst dich jetzt gut damit und das ist ein tolles Beispiel dafür gewesen, wie Entscheidungen uns schwerfallen können, wenn wir sie im Kopf haben, zwischen Vernunft und Bauchgefühl hin und her tendieren und uns ausmalen, was wäre so schön und auf der anderen Seite, was wäre der Worst Case, was wäre das Schlimmste, was uns passieren kann. Vielen, vielen Dank für deine E-Mail. Und damit, liebe Lisa, möchte ich es gerne bei dir mal bewenden lassen. Die Leitung ist offen, wenn jemand anrufen möchte, sehr, sehr gerne. Ansonsten habe ich als nächstes hier Markus. Wir, für die, die jetzt auf dem Stream dabei sind, seid herzlich willkommen auch auf Facebook und LinkedIn, heute ausnahmsweise gestreamt, ansonsten auf YouTube jeden Montag und jeden Mittwoch von 20 bis 21.45 Uhr der Live-Talk, wo es darum geht, deine Herausforderungen, deine Schwierigkeiten im Leben zu besprechen. Heute ist das Thema, ich tue mir mit Entscheidungen schwer, ich weiß nicht, wie ich entscheiden soll. Und dazu habe ich eine E-Mail bekommen von Markus. Markus schreibt, hallo Patrick, ich bin Markus, 43 Jahre, verheiratet, zwei Kinder. Ich stecke gerade in einer schwierigen Situation. Meine Ehe läuft seit Jahren nicht mehr wirklich gut. Wir funktionieren als Familie, aber emotional ist da kaum noch was. Lieber Markus, das ist was, was mir viele Menschen beschreiben, die in einer ähnlichen Altersklasse wie du sind. 43, verheiratet, zwei Kinder. Wenn man zwei Kinder hat, vor der Geburt ist sicherlich schon das ein oder andere bei der Frau, was denn eben den Fokus braucht, wo der Körper den Fokus einfach auch hormonell auf die anstehende Geburt lenkt. Aber wenn die Kinder da mal da sind und du sprichst hier von zwei Kindern, dann ist schon verdammt viel Gezippel und Gezoppel in der Bude. Und Kinder haben ja immer irgendein Bedürfnis, für das Eltern noch da sein müssen. Die sind ja noch nicht groß, so wie du, sonst würdest du wahrscheinlich sagen, ne, sie sind schon im älteren Bereich oder so, aber du schreibst ja einfach nur von zwei Kindern und 17-, 18-Jährige wird man vielleicht jetzt nicht unbedingt als Kind bezeichnen. Die Herausforderung ist in allen Beziehungen, wenn Kinder geboren werden, als Eltern noch gemeinsam auch qualitative Beziehungszeit zu üben. Und das, was du hier beschreibst, wir funktionieren als Familie, das ist schon mal viel wert. Scheint also gut organisiert alles zu funktionieren. Jeder hat so seine Rollen, die Kinder mal mehr, mal weniger zufrieden mit den Eltern. Das ist, glaube ich, auch normal. Kinder müssen auch sich gegen die Eltern auflehnen, um Grenzen zu spüren. Auf der anderen Seite aber auch den Willen, den eigenen Willen zu entwickeln. Und für Eltern ist das häufig nicht einfach. Und dann hier zum Tennis und da zum Fußball und dann zum Ballett oder Schwimmen und die Schule plus eben die Hausarbeit plus das Arbeiten. Das ist ein mittelgroßes Unternehmen. Im Gefühl auf jeden Fall, wenn es auch vielleicht nur als Vierkopfunternehmen hier eine Familie ist. Aber das ist viel Logistik. Aber ihr macht es scheinbar gut. Wir funktionieren als Familie. Okay. Aber emotional ist da kaum noch was. Ich vermute mal, du meinst vor allem, weil du vorher von Ehe sprichst, die Beziehung zu deiner Frau, dass ihr euch auseinandergelebt habt, emotional entgleist habt. Ich würde dich jetzt, wenn du im Gespräch mit mir wärst, fragen, ob du deine Frau noch liebst. Und Liebe ist nichts, was ich diskutiere für Entscheidungen. Das ist nichts, was hier im Kopf sich abspielt, sondern das ist was, was in dir drin ist. Spür mal rein. Wenn deine Frau jetzt morgen ausziehen würde, hat man die Kinder noch außen vor gelassen. Deine Frau lebt woanders als du. Würdest du sie vermissen? Wie ist es, wenn du ein paar Tage beruflich unterwegs bist und kommst wieder zurück? Ist die Freude groß? Nicht. Ich habe nicht gefragt, ob ihr es dann ausleben könnt, diese Freude. Es kann auch sein, dass du in dem Moment merkst, dass deine Frau eigentlich gar keinen Fokus hat für dich, weil irgendwas anders zu organisieren ist. Oder aber, dass sie sich freut, aber du es nicht erwidern kannst, weil du schon gedanklich irgendwie beruflich unterwegs bist oder was auch immer euch da gerade dazwischen steht. Die Frage ist für dich, liebst du deine Frau noch? Wenn du jetzt sagst, ja, eigentlich schon, dann schau hin und spür rein. Wenn du sagst, ging irgendwie verloren, dann ist das auch ein Fakt, über das, ja, das du zunächst mal als Faktum wahrnehmen kannst. Du schreibst, ich frage mich seit Monaten, ob ich mich trennen soll oder bleiben soll. Wegen der Kinder, wegen der Verantwortung. Das ist in vielen Ehen der Punkt gewesen, der gekittet hat. Wenn die gerade Partner, die etwas älter sind, also ich sag mal Menschen, die jetzt zwischen 60 und plus 85 vielleicht sind, die haben häufig in ihren Beziehungen erlebt, dass sie zusammengeblieben sind, egal wie die Beziehung war, egal wie auch stressig oder streitbehaftet eine Beziehung war, weil sie sich gesagt haben, wer einmal A sagt, sagt auch B. Wer heiratet, bis der Tod uns scheidet, der bleibt auch, bis der Tod uns scheidet. Und wenn Kinder da sind, trennt man sich nicht. Ja, kann man so sehen. Es gibt viele Beispiele von jetzt jüngeren Menschen, die sich getrennt haben, die geschieden sind. Die Kinder erleben, dass Beziehung auch toll laufen kann auf Distanz. Sicherlich ist es nicht immer einfach für jüngere Kinder. Jüngere Kinder wünschen sich, dass beide Eltern zusammenwohnen. Das ist, die lieben beide Eltern und die wollen das einfach in einem Haus erleben. Die wollen nicht dieses Hin und Her müssen. Aber es gibt ja zwei Punkte. Das eine ist, du lebst deinen Kindern vor, wie eine funktionierende Beziehung mit viel Austausch von Liebe sein kann, von Emotionen. Das ist ein tolles Vorbild. Oder eben du lebst deinen Kindern vor, wie es ist, wenn Eltern nur noch funktionieren, aber eigentlich Beziehung nicht heißt, emotional verbunden zu sein, Liebe zu teilen. Und da meine ich nicht Sex, sondern Liebe im Sinne von Gefühl für liebenswertes Miteinander. Und dann gibt es noch den dritten Punkt, der sicherlich der stressigste auch für euch ist. Wenn ihr euch jetzt so weit verloren haben solltet, dass ihr euch über die Kleinigkeiten schon streitet und es immer wieder zu Spannungen in der Beziehung führt. Das ist ein Punkt, den auch Kinder mitkriegen. Und wenn jetzt Spannungen da sind und ihr auch noch so sehr euch vornimmt, nein, wir streiten nicht vor den Kindern, Kinder kriegen es immer mit, wenn in der Beziehung zu Hause Stress ist. Und jetzt ist die Frage, wenn das der Fall sein sollte, lebst du deinen Kindern vor, willst du deinen Kindern vorleben, dass Beziehung mit Stress verbunden ist, dass Beziehung heißt, da knistert es, da streitet man regelmäßig. Du fragst dich, ob du dich trennen oder bleiben sollst. Ich würde diese Frage zunächst mal unabhängig der Kinder treffen. Ich glaube, wenn Kinder geliebt werden von beiden Paaren und beide Partner sich, und das ist, glaube ich, ganz wichtig für Kinder, so trennen, dass Kinder das Gefühl haben, man trennt sich respektvoll, achtsam und auf eine, ich sag mal bewusst, liebevolle Art und nicht im Rosenkrieg, dann können Kinder auch lernen, dass Menschen sich lieb haben können, gut miteinander umgehen können, Kinder geliebt sind, Kinder nicht das Gefühl übernehmen, ich bin jetzt verantwortlich für den Stress in der Beziehung, was häufig, glaube ich, der Fall ist, wenn Streit und Rosenkrieg entsteht oder generell bei Beziehungsenden von Erwachsenen das Risiko groß, dass Kinder glauben, verantwortlich zu sein, weil sie häufig auch mit für Streitthemen sorgen, nicht verantwortlich sind, sondern die Themen mit Kindern zu tun haben in Beziehungen. Du schreibst jetzt weiter, ich habe Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen und damit alles zu zerstören. Die Frage ist, was möchtest du nicht zerstören? Was ist dir wichtig? Liebst du deine Frau noch? Spür mal rein. Wenn du sie noch liebst, könnte es sein, dass ihr vielleicht zu wenig Gespräch miteinander habt über diese Punkte, dass ihr vergessen habt, miteinander zu reden, dass ihr eigentlich vielleicht beide noch eine Beziehung wollt, aber vergessen habt, auch diese Zeit euch zu nehmen, für die Paarbeziehung aufrecht zu erhalten. Ich habe in einem Coaching für ein Paar, ist schon ein paar Jahre her, eine Situation gehabt, wo mir diese beiden Menschen gesagt haben,
wir lieben uns und wir wollen eigentlich uns gegenseitig in der Beziehung auch, ja, diese Liebe teilen. Aber wir spüren gerade keine Liebe und wir spüren auch keine Harmonie und keine gute Beziehung. Die haben bewusst das Coaching, sich die Paarberatung gesucht. Und ich hatte das Glück, dass ich sie begleiten durfte. Liebe ist ein Tun. Liebe ist kein Zustand. Wir glauben häufig, Liebe ist was, das spüre ich oder spüre ich nicht. Nein, Liebe ist ein Tun. Ich liebe, heißt es. Es ist ein Verb. Und die hatten zur Aufgabe, wenn ihr morgens aufsteht, auch wenn ihr es nicht fühlt, dass ihr euch gegenseitig küssen wollt, ihr begrüßt euch mit einem Kuss und mit einem fröhlichen guten Morgen. Wenn ihr euch Nachmittag nach der Arbeit wieder begegnet, nehmt ihr euch kurz in den Arm, gebt euch einen Kuss und sagt euch Hallo. Das fühlt sich vielleicht in dem Moment krank und nicht richtig an, weil die Situation vorher über Jahre ganz anders geübt war. Aber was daraus entstanden ist, dass beide wieder eine Nähe gefunden haben, bis hin zum Sexuellen, die Kinder häufiger dann auch mal anders organisiert haben, um sich wieder Zeit zu nehmen, um gemeinsam was essen zu gehen, ins Kino zu gehen. Und was zusammengewachsen ist, was eigentlich die beiden Herzen schon lange sich gesehnt haben, wieder haben zu können. Wenn du aber sagst, ich liebe meine Frau nicht mehr, wir haben uns so stark verändert, wir sind in zwei ganz unterschiedlichen Welten und Richtungen unterwegs, dann ist das ja auch was, was du zunächst mal für dich gucken solltest. Und jetzt ist die Frage, wie möchtest du deinen Kindern das vorleben? Was ist Beziehung? Was sind die Werte in Beziehungen? Wie weit ist Liebe und auch Eigenliebe? Wenn ich in einer Beziehung keine Liebe mehr spüre und im Grunde gar nicht mehr da sein will, wie weit spüre ich Eigenliebe und wie weit praktiziere ich Eigenliebe, dann sind das Themen, wo du hingucken darfst, glaube ich. Du hast Angst, alles zu zerstören. Wie gesagt, wenn du deine Frau noch liebst, guck hin, geht ins Gespräch. Nehmt euch vielleicht auch Unterstützung durch eine Beratung. Wenn du Angst hast, die Kinder zu verlieren, ich glaube, dafür ist wichtig, dass du mit offenem Herzen, auch mit großem Verständnis, falls du in die Trennung reingehen solltest, dafür, dass deine Frau und die Kinder traurig darüber sind, auch dass vielleicht zunächst mal eine Wut auch da sein könnte dir gegenüber, du trotzdem gefühlt mit offenen Armen mit ihnen umgehst und ihnen nichts, was da kommt, was du hörst und was du spürst, persönlich nimmst. Keinen Rosenkrieg aufmachst. Umso liebevoller du mit der Situation umgehst, desto offener du auch Verständnis zeigst für deren Gefühle, für deren Ängste, Bedürfnisse, desto einfacher habt ihr es, nochmal auf einer menschlichen Erwachsenenebene zusammenzufinden. Ich weiß, von was ich spreche. Ich habe auch eine Trennung hinter mir und ich verstehe mich heute mit meiner Ex-Frau und mit meinem Stiefsohn auf eine Art und Weise, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und zwar jeden Tag, wenn wir im Kontakt sind oder auch nicht, sehr, sehr dankbar bin. Und wir immer noch Kontakt haben. Ich kenne aber auch Paare, die haben sich getrennt und sind im Rosenkrieg auseinander und die Erwachsenen reden sehr, sehr negativ und die Kinder haben keine gute Assoziation daran. Es gibt Unterschiede. Ich will gar nicht sagen, was besser oder schlechter ist oder was für euch möglich ist, aber da reinzuspüren und das alles in deine Entscheidung mit einfließen zu lassen, ist, glaube ich, wichtig. Wenn du dich überhaupt nicht mehr wohlfühlst und jeden Tag mit Bauchweh nach Hause kommst, wenn du wieder deine Frau und die Kinder und den Familienhaushalt siehst, nimm dir vielleicht einfach mal ein paar Tage Auszeit und guck mal aus der Distanz drauf, statt drüber nachzudenken und reinzuspüren, wenn du in diesem Glashaus bist. Guck mal von außen auf das Glashaus drauf. Spür mal dann rein. Kann helfen. Wie kann ich herausfinden, ob ich bleiben oder gehen sollte? Wie gesagt, das sind so verschiedene Möglichkeiten. Und wie geht man mit der Angst um, etwas Unumkehrbares falsch zu entscheiden? Wie geht man mit der Angst um, etwas Unumkehrbares falsch zu entscheiden? Das sagt ja aus, dass du zum einen nichts mehr verändern kannst, wenn du einmal in ein Gespräch reingegangen bist, wenn du dich einmal getrennt hast, nichts mehr verändern kannst daran. Ist die Frage, ist das wahr? Gibt es Paare, die sich eine Auszeit gegönnt haben oder getrennt haben und anschließend wieder zusammengekommen sind, vielleicht sogar harmonischer zusammengekommen sind, als sie zuvor waren? Wenn du mindestens einen findest, dann kannst du davon ausgehen, gibt es auch eine Chance für euch. Was einer kann, können auch andere. Können im Grunde auch ihr. Wie ist es unumkehrbar, wenn du einmal Streit hast, kann daraus wieder Frieden passieren? Weil es könnten ja vielleicht auch Worte gegenseitig prallen, aufeinander prallen und ihr fühlt euch irgendwie Mist. Und ihr trennt euch in der Angst, einen Rosenkrieg zu riskieren. Kann dabei nochmal was Unumkehrbares, also was Umkehrbares passieren? Kann das wieder zusammenfinden in ein harmonisches Gespräch über Verständnis füreinander und ein friedliches Miteinander? Ich glaube schon. Also was ist unumkehrbar? Eigentlich ist nichts unumkehrbar, glaube ich. Die Frage ist, falsch zu entscheiden. Gibt es eine falsche Entscheidung oder es gibt eine richtige Entscheidung? Spür mal in dich rein. Spür mal in dich rein. A, Liebe. B, mit welchem Gefühl bist du in der Beziehung? Und was willst du deinen Kindern und deiner Frau an Beziehung ermöglichen mit dir gemeinsam oder eben auch nicht? Es gibt nicht richtig oder falsch. Aber ich glaube, du, deine Frau und die Kinder, jeder für sich genommen, haben das Recht auf eine harmonische Beziehung, in der jeder für sich Eigenliebe spürt und Liebe von anderen empfängt. Wer auch immer die anderen sind. Wenn du magst, ruf mich gerne mal an oder komm noch mal auf ein Zweiergespräch auf mich zu, gerne auch auf ein Einzelcoaching. Und wir besprechen es noch mal. An der Stelle vielen Dank für deine E-Mail. Aber ich glaube, viel detaillierter kann ich jetzt gar nicht mehr dir sagen, was richtig oder falsch ist, weil ohne dich jetzt hinterfragen oder mit dir im Gespräch dich fragen zu dürfen, wäre es Kaffeesatzleserei. Du hast jetzt ein paar Punkte und ich glaube, sie sind rübergekommen, die dir helfen können, damit umzugehen. Ich danke dir. Vielen Dank, lieber Markus. Ja, herzlichen Dank an euch im Stream, dass ihr dabei seid. Wenn ihr eigene Themen habt, ruft gerne an. Die Nummer ist ja offen, beziehungsweise ich mache sie gleich mal ganz kurz zu, weil ich habe euch noch was mitgebracht. Ich habe euch nicht nur E-Mails mitgebracht, ich habe auch noch 2-3 E-Mails von heute, sondern ich habe eine kleine Pause mit euch vor, um 5 vor, für diejenigen, die sagen, ich habe so ein Bedürfnis nach Zigarette oder nach Toilette oder vielleicht was zu trinken holen, nur kurz für 2 Songs. Aber bevor ich auf diese Pause komme, ziehe ich mal ganz kurz meine Brille an und habe dir eine Geschichte mitgebracht. Ich habe dir eine Geschichte mitgebracht aus meinem Buch Fresh Up Your Life in 30 Tagen zu einem positiven und leichteren Leben. Ich blende dir gleich, nur ganz kurz, dass du einmal gesehen hast, diese Grafik in der Pause ein. Da hast du einen QR-Code drauf, wo ich dir dieses Buch, 264 Seiten, wie man positiver und leichter durchs Leben gehen kann, wie egal, was das Leben dir schenkt, es dir leichter fällt, damit umzugehen. Ja, auch den Mut findest für Schritte, auch Entscheidungen treffen kannst mit den Dingen, die passieren, ob gut oder nicht so gut, sie easy nehmen kannst. Das liegt nämlich an dir und nicht an dem, was da draußen passiert. Das beschreibe ich dir in dem Buch und in 30 Kapiteln und da habe ich dir eine Geschichte mitgebracht aus Tag 12. Und ich erzähle dir gleich nach der Geschichte, wieso ich genau diese Geschichte dir mitgebracht habe. Welche Geschichte erzählst du von deinem Leben, ist die Überschrift von Tag 12. In einer Seminarrunde stellte sich Klaus, so beschreibe ich hier in diesem Kapitel, folgendermaßen vor. Hallo, mein Name ist Klaus, ich bin 53 Jahre und selbstständiger Steuerberater. Mein Papa war nun angestellter Schreinermeister und hatte 10 Mitarbeiter zu führen. Meine Mama war nur Hausfrau und kümmerte sich um meine beiden Geschwister und mich. Und als wir noch klein waren, als ich in die Grundschule ging, spielte ich Fußball. Mein Papa musste viel arbeiten, kam aber zu jedem Spiel. Meine Mama war nie da. Generell hatten meine Eltern immer viel zu tun und es gab oft Stress zu Hause. Ich hatte oft das Gefühl, nicht genug zu sein. Das ist auch wohl der Grund, warum ich heute so perfektionistisch bin. Wie mein Papa, so hat dann Klaus weiter ausgeführt, damals schon immer sagte, egal was du tust, mache es ordentlich. Das hat er sich wohl gemerkt und ist Perfektionist geworden. Und ich kann meinen Schreibtisch heute noch nie ordentlich verlassen. Und so beschreibt er denn weiter. Und dann kommt ein Satz, ich wusste zwischendurch nicht, ob meine Eltern mich überhaupt so mögen, wie ich bin. So oft haben sie mit mir gemeckert. Dabei musste Klaus schmunzeln und ergänzte, heute freuen sich meine Kunden oft, Perspektivwechsel, wenn sie ordentliche Mappen und Ordner, wir erinnern uns, er ist Steuerberater, wenn die Kunden ordentliche Mappen und Ordner mit ihren Unterlagen von mir erhalten. Viele sagen dann zu mir, dass sie noch nie einen Steuerberater gehabt hätten, der die Fristen so frühzeitig einhält und alles in so schönen Mappen aufbereitet. Ich glaube, dass ich noch von früher das so verinnerlicht habe. Warum habe ich die Geschichte heute mitgebracht? Ich möchte dich damit fragen, wie würdest du dich denn vorstellen? Und in dem Buch motiviere ich dann auch, bitte lege das Buch kurz zur Seite, nimm dir ein Notizbuch und schreibe deine Vorstellung auf. Denn wenn Menschen sich vorstellen, um uns in Seminaren einen Einblick zu geben, wer sie sind und woher sie kommen, können wir aus ihren Worten viel über sie erfahren. Vieles erzählen sie zusätzlich über ihre Stimme, Körperhaltung, ihren Blick und auch darüber, wie sie Akzente setzen und Zusammenhänge darstellen. Und jetzt kommt's. Und das ist der Grund, warum ich die Geschichte dir heute mitgebracht habe. Das Fatale ist, dass wenn wir unsere Geschichte so erzählen, wie Klaus es oben getan hat, tun wir das nicht nur zu anderen so. Denn jedes Mal hören wir uns auch selbst zu. Und genau das ist der Punkt, den ich dir heute mitbringen möchte aus dem Buch Fresh Up Your Life in 30 Tagen zu einem positiven, leichteren Leben. Es ist die Frage, wie stellst du die Geschichte über dich dar? Und das ist auch was, was unser lieber Markus, der uns die E-Mail eben reingeschickt hat, ja auch wiederum für sich mitnehmen kann. Wie würdest du, lieber Markus, wie würdest du jetzt hier zuhörst oder zuschaust, deine Geschichte erzählen? Denn so wie wir den Fokus legen, erwähnen wir eher das Negative oder eher das Positive. Eher das, was negativ, die Eltern haben mich kritisiert, wenn ich das nicht so gemacht habe, das ordentlich war, wie sie wollten. Oder das Positive, die Kunden loben mich für diese Ordentlichkeit, für diese souveränen Unterlagen, die dann kommen. Und das ist die Frage auch, die nachher dann ein Gefühl für dich auslöst. Je nachdem, welche Bedeutung du den Lebensumständen gibst, macht es ein schlechtes oder ein gutes Gefühl. Es gibt Leute, die haben richtig Mist erlebt im Leben und sich dadurch entwickeln können zu der Person, die sie heute sind. Und aufgrund dessen können sie anderen wiederum helfen oder aufgrund dessen haben sie eine Persönlichkeitsentwicklung mitgemacht und sind heute für sich in einem Zustand, wo sie viel glücklicher, viel positiver sind. Und es müssen nicht unbedingt immer die großen Taten sein. Es müssen nicht unbedingt immer die großen Erlebnisse sein. Aber wenn du Mist erlebt haben solltest, lass dir sagen, es hat jeder seinen Mist im Leben schon erlebt. Für die einen ist es ein Vergehen, für die anderen ist es eine Trennung der Eltern, für die anderen wiederum ist es ein Erlebnis irgendwie mit anderen Kindern, es ist eine Beziehung, die auseinandergegangen ist. Es ist bei der einen Familie der Onkel, der getrunken hat. Es ist bei der anderen Familie die Oma, die Drogen genommen hat. Es ist bei der anderen Familie der Urgroßvater, der bei der NS war. Oder eben die Tante, die die Kinder geschlagen hat. Ich will sagen, in jeder Familie, in jeder Beziehung, wenn du mal drumherum guckst, gibt es irgendwas, was wir negativ finden können. Und es gibt aber auch ganz viel, was wir positiv finden können. Kein Mensch, der Mist baut, ist ausschließlich nur dieser Mist. Darüber habe ich einen Podcast aufgenommen vor kurzem im Gespräch mit Daniel, der in einer Glaubensgemeinschaft erlebt hat, dass nur wenn er so ist, wie die Glaubensgemeinschaft ihn möchte, er gut ist und geliebt wird und nur dann noch von Gott geliebt wird. Und das führte dazu, dass er viele Rollen gespielt hat und sich daraus zu befreien. Das hat er Zeit gebraucht, um in die Selbstliebe reinzukommen, die er heute nicht nur als Selbstliebe, sondern auch als Liebe in seiner Familie und zu Freunden und zu seinen Kindern praktizieren kann. Das möchte ich gern mitgeben. Und wenn du magst, kannst du dieses Buch, ich blende mal die Nummer aus, damit du den QR-Code auch siehst, siehst jetzt unten den QR-Code, kannst das E-Book für 3 verschiedene Versionen und Kindle, Tolino und als PDF hier runterladen. Ich schenke es dir, ich blende es dir gleich auch nochmal in der Pause ein. denn ich schenke dir nicht nur dieses Buch, sondern gleich auch die Möglichkeit, dass du ein Intensivseminar mit mir machen kannst am 25. April, wo wir uns mit deinen Themen beschäftigen, du dich mit deinem Thema, andere mit ihren Themen. Und es darum geht, wie kann ich denn meine Situation einschätzen, wie kann ich meine Situation akzeptieren, wie kann ich mehr Klarheit finden, wo ich gerade in meinem Leben stehe und wie kann ich aus diesem Zustand dorthin, wo ich hin möchte, beziehungsweise erstmal Klarheit finden, wo will ich denn hin und was ist mir wichtig, um dann einen Weg zu finden, eine Brücke, wie kann ich von dem einen in den anderen Bereich kommen. Ja, dann lasst uns doch gemeinsam mal gucken, was Yusuf schreibt. Ich habe eben schon mal angelesen, ich lese es dir jetzt vor. Ich möchte mal betonen, für mich ist es genauso neu wie für dich. Ich weiß nicht, was Yusuf alles schreibt, weil ich lese die E-Mails mir vorher nicht durch. Weil bei einem Anruf weiß ich auch nicht, wer sich meldet und was für ein Thema kommt. Ich mache einen Blindflug und gehe spontan auf die Dinge ein. Guten Abend, Patrick. Ich bin seit vielen Jahren in einer Führungsposition. Mir wird nun eine noch höhere Position angeboten. Mehr Geld, mehr Verantwortung. Ist ja zunächst mal was Schmeichelhaftes, Karriere. Ist ja zunächst was, was sich gut anfühlt. Eigentlich müsste ich ja sagen. Wer eigentlich sagt, denkt eigentlich aber schon in eine andere Richtung. Aber ich spüre, und jetzt kommt's, dass ich müde bin. Gleichzeitig habe ich Angst, eine Chance zu verpassen. Ich bin müde. Mal gucken, ob er gleich noch was dazu schreibt. Könnte heißen, ich bin müde in der Führungsposition oder ich bin müde in diesem Unternehmen oder in dieser Branche. Und gleichzeitig habe ich Angst, eine Chance zu verpassen. 51. Gibt auch Menschen, die so den Glaubenssatz in sich drin haben mit 51. Jetzt muss ich die Chance wahrnehmen, sonst kriege ich sie nie wieder. Sonst bin ich zu alt für den Arbeitsmarkt. Denken an die Frage, die ich eben schon mal im Kontext von anderen Situationen hatte. Ist das wahr? Findest du ein Beispiel, wo jemand mit 55 oder mit 60 noch Dinge gemacht hat? Und wenn ich mich jetzt erinnere, zum Beispiel an den Gründer von Kentucky Fried Chicken, er hat mit Mitte 50 1000 Absagen erhalten für seine Idee mit dem Rezept, um anschließend ein Franchise aufzubauen. Also es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungen. Hier aber Yusuf, der schreibt, ich habe Angst, eine Chance zu verpassen. Vielleicht kommen ja noch viele andere Chancen. Vielleicht kommen noch bessere Chancen. Was ist eine Chance und wer weiß, was die Zukunft bringt? Vielleicht hilft dir das schon so als Gedankenkino. Ich frage mich, gehe ich den nächsten Karriereschritt oder steige ich bewusst aus diesem Spiel aus? Aus welchem Spiel? Aus der Firma, aus der Führung, aus der Branche? Gibt ja mehrere Möglichkeiten. Und dann ist die Frage, nur weil ich einen Fußballplatz als Fußballer verlasse, muss ich ja nicht Fußball verlassen. Ich könnte ja vielleicht in einem anderen Verein weiterspielen und auch wieder ein toller Fußballer werden. Und wenn ich hier im Mittelfeld war, aber lieber Sturm spielen möchte, dass ich da in den Sturm gehe. Was heißt denn, ich gehe den nächsten Karriereschritt hier? Okay, aber heißt das, ich könnte nicht einen anderen Karriereschritt woanders gehen, der mir auch eine Karriere beschert, wie ich sie haben möchte? Wir kommen gleich auf Fragen, die ich dir gerne mitgeben würde. Wie unterscheidet man zwischen Herausforderung annehmen und sich selbst überfordern? Sich selbst überfordern scheint mit der Führungsposition zu tun zu haben. Hast du Angst, dass oder spürst du jetzt schon Forderung und Überforderung sehr nah beieinander und hast Angst, wenn du noch mehr Verantwortung kriegst, dass du dem nicht gewachsen bist? Und wie kann man ehrlich entscheiden, ohne mich von Erwartungen leiden zu lassen? Okay, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Nicht die Erwartung von anderen sollte dich leiten, sondern die Erwartung, die du an dich hast. Und da ist die Frage, ist sie kognitiv gesteuert durch Glaubenssätze, durch Muster in dir drin oder ist es wirklich ein Bedürfnis von dir? Ich würde dich gern fragen, was sind denn Werte, die dir wichtig sind? Jetzt mit 51 bist du alt genug, darüber dir Gedanken zu machen und hast vielleicht auch schon mal, was für Werte sind dir wichtig? Es gibt ja auch Werte, die sich verändert haben, seit man im Unternehmer oder im Unternehmenskontext hier dabei war, auf der Karriereleiter bis zu der Position, in der du jetzt bist. Was für Erwartungen sind dir wichtig? Was für Bedürfnisse sind dir wichtig? Wie weit ist dir Sicherheit wichtig? Oder ein bisschen Abenteuerlust. Wie weit ist dir wichtig, gemocht zu werden oder einen Einfluss zu haben? Wie weit ist dir wichtig, was Sinnhaftes zu tun? Gibt Menschen, die in der Kfz-Industrie sind, ganz lange in diesem Bereich waren, wo es um Diesel- oder Benzinmotoren geht und plötzlich feststellen, dass Umweltschutz ihnen nach und nach immer wichtiger wurde und sie sich in einem Konflikt innerlich befinden zwischen dem, was sie hier tun im Unternehmen, für was das Unternehmen steht und was ihnen selbst wichtig ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir hier ist. Vielleicht ist die Müdigkeit auch mit der Branche oder der Firma in Verbindung und gar nicht so sehr mit der Führung. Vielleicht hast du aber auch festgestellt, dass Führung dich zermadert, dass du eigentlich gar nicht für Führung so der richtige Typ bist. Vielleicht hast du verschiedene Bedürfnisse, die du in der Art Führung nicht ausleben kannst. Vielleicht ist es aber auch die Führung, wie du glaubst, dass du in dem Unternehmen tun musst und könntest auf eine andere Art führen, die dich nicht zermadert, die dich nicht über deine Grenzen gehen lässt, die mehr dich in deinen Stärken abholt, wo du mit anderen Menschen Führung so praktizieren kannst, dass es dir zugute kommt. Ich kann mich erinnern, als ich mit 29 war es ungefähr, einen in der Beraterbranche einmal einen Seniorberater hatte, der mit mir in einem Medienhaus in der Nähe von München saß und es ging um Mitarbeitergespräche. Und dieser junge Mitarbeiter, der war neu in der Führungsposition gekommen, dieses Medienhaus musste ein Mitarbeitergespräch am Anfang des Jahres führen. Da hat dieser Seniorberater ihm den Rat gegeben, du führst das Gespräch mit deinen Mitarbeitern, die dürfen sich dann auch anschließend dazu äußern. Wenn die das kritisch sehen, sollen sie es anschließend auf den Bogen unten schreiben. Ihr unterschreibt beide, aber was du sagst und was du erwartest, das wird gemacht. Zack. Diese Führungsmentalität à la Machiavelli, früherer Feldherr, dem man so ein bisschen das nachsagt, oder dem Mufti, und wenn ich sage, es geht in die Richtung, dann gehen wir in die Richtung, das ist was, das du heute nicht mehr führen kannst. Also so kann man heute nicht mehr führen. Spätestens die Generation Z, die ganz Jungen steigen da aus und sagen, so wollen wir nicht mehr, dann kündigen wir lieber, auch wenn wir noch keinen Job haben, der zu uns passt. Jetzt ist die Frage, ist es die Führung, die dich zermadert? Ist es das Unternehmen, was dich Überforderungen spüren lässt? Ist es der Druck im Unternehmen, was man erwartet? Ich kenne Bankfilialleiter, die ich begleiten durfte in der Führungsaufgabe, die gesagt haben, ich kriege immer mehr Vertriebsdruck und das überfordert mich. Und dadurch bin ich auch in der Führung von meinen Mitarbeitern immer mehr im Stress drin, weil ich eigentlich von denen was erwarten muss und was durchdrücken muss, was ich gar nicht von meinem Herzen her unterstützen kann, was mit meinen Werten nicht einhergeht. Das führt zu einer Überforderung. Und jetzt die Frage, wie kannst du das auflösen? Deswegen die Frage an dich, was ist an Werte dir wichtig? Was ist an Stärken dir wichtig, die du bisher ausgelebt hast? Wo kriegst du oder bekamst du in der Vergangenheit positives Feedback von anderen im Tun? Wo hast du dich gut gefühlt, wenn du auf eine gewisse Art Führung und Verantwortung auch verantwortet hast und dieses Spiel gespielt hast, von dem du hier beschreibst? Du musst ja vielleicht gar nicht aus dem Spiel aussteigen, sondern nur den Spielplatz ändern und die Bedingungen. Vielleicht bist du eher der Rugby-Spieler statt der Fußballspieler. Vielleicht bist du eher der Football-Spieler statt Fußballspieler. Trotzdem hast du eine Mannschaft mit nur einem Ball, aber andere Spielregeln, anderes Spielfeld. Vielleicht musst du auch nur den Ort wechseln und den Verein, um eine andere Spielkultur zu haben. Das sind Dinge, die du für dich ja mal jonglieren kannst. Und wenn du magst, ich blende es nochmal gleich ein, bist du herzlich eingeladen zu diesem Intensivseminar für alle die Menschen, dich anzumelden, die im Leben oder Job festhängen, Klarheit brauchen, wieder Kraft für eine neue Ausrichtung, Klarheit dafür brauchen, in welche nächsten Schritte sie jetzt reingehen können, wie kann es aussehen, wenn ich mich verändern will, in welche Richtung passiert mir dann was oder eben auch nicht, wie weit gehe ich mit Entscheidungen um und mit Situationen um, wenn ich eine gewisse Unsicherheit spüre und noch nicht weiß, was bringt denn die Zukunft? Denn das ist was ich dir definitiv mitgeben kann und allen anderen auch. Es gibt nichts, was so ungewiss ist wie die Zukunft. Du weißt nie, was es bringt. Aber du kannst ja morgen neu entscheiden. Und wenn du dich morgen auf dem Weg befindest, wo du sagst, ne, das gefällt mir nicht, dann entscheidest du dich eben anders. Und mit 51 bist du noch richtig jung. Hast ja noch 16 Jahre Berufsleben. Wenn du dich selbstständig machst, darfst du auch noch ein bisschen länger. Wenn du sagst, nee, ich will es anders machen, darfst du auch kürzer. Aber wir haben ja eine durchschnittliche Lebenserwartung von, ich glaube, bei Männern 81 inzwischen in unseren westlichen Gebieten. Und ein guter Freund von mir würde sagen, wir haben ja immer noch die Ewigkeit. Also mit 51 haben andere auch schon Halbzeit gefeiert und sind 102 geworden. Was ist da, wenn du jetzt was entscheiden solltest? Egal wie du dich entscheidest, ich wünsche dir, dass es die Entscheidung ist, die du mit deinem Herzen, mit deinen Bedürfnissen so triffst, dass das, was auf dich wartet, dich glücklich macht. Und da ist es doch unabhängig davon, ob das jetzt ein bisschen mehr Geld oder Verantwortung bringt. Und wenn du jetzt auch einen Schritt zurück machst, manchmal müssen wir einen Schritt zurückgehen, um wieder Anlauf zu nehmen, um schneller zu werden in eine andere Richtung. Viel Erfolg, lieber Yusuf. Vielen Dank für deine E-Mail und deinen Mut, uns die Situation mitzuteilen. Das war Yusuf. Die Telefonnummer möchte ich gerne nochmal vorlesen. 0681 387 5052. Die Leitung ist offen. Ich würde, wenn jetzt niemand anruft, ich sehe noch nichts. Wie gesagt, ich habe es ja schon auch begründet. Also ich habe sowieso Verständnis für euch. Aber es ist tatsächlich ja so, man muss zunächst einmal ein bisschen Gefühl für die Sendung bekommen und für die Art, wie geht Patrick damit um. Ich würde auf Sandras E-Mail zu sprechen kommen. Und lass uns doch mal in die E-Mail von Sandra reinlesen. Sandra schreibt, ich habe mir vor 3 Jahren ein eigenes Business aufgebaut. Es läuft okay, aber nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Jetzt stehe ich vor der Entscheidung, weitermachen und weiter kämpfen oder zurück in ein Angestelltenverhältnis. Ich fühle mich hin und her gerissen zwischen Stolz, nicht aufzugeben, und der Erschöpfung, die immer größer wird. Wann weiß man, ob man dranbleiben sollte oder loslassen muss? Und wie kann ich eine Entscheidung treffen, ohne das Gefühl zu haben, gescheitert zu sein? Also liebe Sandra, da möchte ich zunächst mal drauf eingehen. Es gibt nicht das gescheitert sein. In Deutschland ist es leider so, dass wenn Menschen sich in eine Selbstständigkeit begeben, Unternehmen gründen, also Unternehmen wieder zumachen müssen, dass wir irgendwie diesen Irrglauben haben, gescheitert zu sein. Guck mal Kinder auf der Straße zu, wenn die laufen lernen. Wie lernt ein Kind laufen? Von Fall zu Fall. Stell dir vor, ein Kind würde nicht hinfallen. Könnte es laufen lernen? Nee. Ein Kind muss fallen, muss auf die Schnauze fallen, um darüber zu lernen, was es falsch gemacht hat, um anschließend zu lernen, wie bewege ich mich geschickter, das zu testen, wieder hinzufallen, wieder aufzustehen, wieder zu testen, um langsam ein Gefühl dafür zu kriegen, wie Laufen richtig gut und galant funktioniert, noch lange bevor es schneller läuft, joggt oder sogar einen Marathon kann. Du warst Schüler in der ersten Klasse. Bist verzweifelt an Bruchrechnung in der, weiß nicht, wann das dann kam, 2., 3. Klasse. Dezimalzahlen, 3, 4 Stellen hinterm Komma, haben dich maximal gegen die Wand gedrückt. Dann kam noch Integralrechnung, da kamen verschiedene Sprachen. Da kamen auswendig Lernen in Fächern, wo du gesagt hast, das liegt mir überhaupt nicht. Und du hast das alles hinter dich gebracht. Das heißt, du bist gewachsen an den Herausforderungen, die du hattest. Und ich sag mal, du hast an allen diesen Situationen was gelernt, was dich besser hat werden lassen für das, was dann anschließend kam. Wenn eine Herausforderung, ganz konkretes Beispiel, Menschen, die mir sagen, ich habe Abi nächste Woche, die lernen zum Teil lieber Wochen und Monate davor. Wenn die gleichen Menschen einfach ein Jahr später an der Uni eine Klausur haben, stellen sie fest, dass sie alle halbe Jahr quasi das haben, was sie beim Abi hatten. Und zwar ein Pensum, was in einer Klausur abgefragt wird, vergleichbar mit dem Abi-Stoff jedes Semester. Also nach 4, 4,5 Monaten. Und dann kommt Päuschen und dann kommt wieder so ein Semester von 4, 4,5 Monaten. Und jetzt stell dir mal vor, die würden immer schon 2 Monate vorher anfangen zu lernen. Die wissen ja zum Teil noch gar nicht, was dann noch 2 Monate an Stoff kommt. Das heißt, du lernst mit diesen extremen Herausforderungen, mit diesem Pensum, mit diesem Druck, dass so eine Klausur zu schreiben ist, auch über mehrere Stunden, umzugehen. Und so ist es im Leben auch. Du hast doch durch deine Selbstständigkeit, durch das, was du im Business aufgebaut hast, auch sicherlich viel gelernt, was du im Angestelltenverhältnis zuvor nicht gelernt hättest. Das heißt, du hast jetzt Stärken aufgebaut, Erfahrungen aufgebaut. Wie kann das gescheitert sein? Du bist doch besser geworden bei all dem, was dich ausmacht. Diese Erfahrungen, dieses Wissen, dieses Können, aber auch zu sehen, was hat mich nicht weitergebracht, diese Erfahrungen. Auch das hat dich bereichert. Es ist immer die Frage, was für eine Bedeutung gibst du den Themen? Wenn du ein Angestelltenverhältnis gehabt hättest jetzt die letzten 3 Jahre und hättest jetzt gesagt, ich verlasse das, um was anderes zu tun im Angestelltenverhältnis, hättest du nicht geschrieben, ich habe Angst, dass das als gescheitert wahrgenommen wird. Dann hättest du gesagt, ja, ich habe hier eine Erfahrung gesammelt, ich komme hier nicht mehr weiter, hättest irgendwie begründet, warum du eine andere Position annimmst und in einer anderen Position zukünftig arbeiten möchtest. Und genauso ist es hier auch. Es gibt Länder wie zum Beispiel in Amerika, da ist es normal, dass Firmen zugemacht werden oder sogar pleite gehen und wieder die nächste aufgemacht wird von den gleichen Menschen, weil man die Philosophie vertritt und auch die Kultur lebt, dass man diese Erfahrungen braucht, auch das Scheitern braucht, um daraus gelernt zu haben, nochmal verändert mit diesem Learning, mit diesen neuen Erfahrungen vorangehen zu können in die nächsten Entwicklungen. Und ja, ich habe mich mit 29 im Vollerwerb selbstständig gemacht, das heißt mit einer GmbH, wo ich gesagt habe, ab sofort kein Angestelltenverhältnis mehr. Ich habe mit Anfang 30 die Firma an der Wand gehabt. Ich war in der Veranstaltungsbranche, in der Werbebranche gleichzeitig, ich habe auch Beratung gemacht. Das heißt, ich war auf 3 Hochzeiten gleichzeitig, Mitarbeiter gehabt, relativ viel Risiko in der Veranstaltungsbranche und hatte eine Nacht, in der ich nachts um 1 Uhr bei einer Veranstaltung hinten raus bin, eine Runde geweint habe, wieder vorne rein und aus Respekt und Achtsamkeit vor den Mitarbeitern, die einen richtig guten Job gemacht haben, eine richtig geile Veranstaltung hingelegt haben. Aber leider, es waren 250 Gäste da und wir hätten 850 gebraucht an dem Abend. Ich war pleite. Ich wusste nicht, wie der nächste Tag läuft. Jetzt hätte ich den Kopf in den Sand setzen können. Es gab auch ein paar Banken, die mir anschließend geholfen haben. 6 Jahre abgezahlt, Erfahrung gesammelt. Aber genau die Erfahrung, dieses Scheitern, wie du es hier in deiner Frage bezeichnest, es hat auch das Gefühl ausgelöst in mir, ob ich gescheitert bin. Ja, ich habe auch lang dran geknappert. Aber ich habe dann irgendwann verstanden, dass genau diese Erfahrung und das, was ich anschließend gelernt habe, die Themen, um die ich mich anschließend intensiver gekümmert habe, mich hat besser werden lassen als Unternehmer und mich besser gemacht haben als Führungskraft, als Coach, als Berater, um anschließend Firmen zu helfen. Und ich habe 10 Jahre Firmen in der Sanierung begleitet, um Firmen, Unternehmern zu helfen, die an diesen Stellen sind und eben die Erfahrungen von mir noch nicht gemacht haben. Vielleicht wartet darauf dich irgendwas, wo du genau diese Stärken, die du jetzt 3 Jahre aufgebaut hast, einbringen kannst. Und wenn du jetzt nochmal drauf guckst, wie würdest du jetzt entscheiden? In Angestelltenverhältnis oder in der Selbstständigkeit bleiben? Ich möchte dir noch eine Überlegung mitgeben, die hat jetzt nichts mit deiner Frage zu tun, wie treffe ich eine Entscheidung, sondern bleibe ich in der Selbstständigkeit oder nicht? Hast du denn schon alles probiert? Hast du dir schon Hilfe geholt? Ich kenne keinen, der nach 3 Jahren Selbstständigkeit nicht noch Lernbedarf hätte. Es gibt Menschen, die sind für die Selbstständigkeit nicht gemacht. Für die ist es wirklich dann Stress und die tun gut daran, ins Angestelltenverhältnis zu wechseln. Ich finde, dass das kein gescheitert ist, sondern eine Erfahrung, die man jetzt ja auch mit seinen neuen Stärken wieder ins Angestelltenverhältnis einbringen kann. Aber wenn du in der Selbstständigkeit dich eigentlich wohlfühlst und sagst, das ist eine Kreativität, die ich ausleben kann, ich kann mein eigener Herr sein, ich möchte das, ist die Frage, wo sind deine Stellschrauben, die im Moment nicht sauber laufen und du durch Seminare, durch Coaching, durch zusätzliches Wissen von anderen hier den Sand aus dem Getriebe rauskriegst und lernen kannst, dass du dein Business anders aufbauen kannst und vor allem den Kampf rausholen kannst. Ich habe in meinem Leben viel gekämpft, schreibe ich auch in meinem Buch hier, Fresh Up Your Life, in 30 Tagen zum positiven, leichteren Leben, mein Leben ist ein Kampf gewesen. Mein Papa hat irgendwann auch mir so einen Glaubenssatz mal mitgegeben, das Leben ist ein Kampf. Ich sage heute, nein, das Leben ist kein Kampf mehr und gebe auch jedem in Seminaren oder Coachings mit, genieße den Weg zwischen wo du jetzt bist und wo du hin willst. Mach's wie ein Playful Kid, also so ein spielendes, voller Elan agierendes Kind, was Freude hat am Lernen, wenn du in der Selbstständigkeit bleiben möchtest. Und jetzt guck nochmal neu drauf und stell dann die Frage, willst du selbstständig bleiben oder willst du lieber in ein Angestelltenverhältnis? Aber egal, wie du dich entscheidest, geh es mit Spaß, mit Freude und mit richtig gutem Elan, egal, in welche Richtung du gehen möchtest. Liebe Sandra, vielen Dank auch für deinen Mut, uns diese E-Mail ins Studio hier zu senden. Und vielen Dank für deine Ehrlichkeit und vor allem viel Erfolg bei deiner Entscheidung und deinem Weg, egal wie er kommt. Ich freue mich, wenn wir uns dann vielleicht im Seminar sehen oder irgendwo in einem Coaching. Darfst du dich gerne jederzeit melden, wenn ich dir helfen darf. So, jetzt ist die Frage, was kommt als nächstes? Ruft jemand an oder gehe ich noch auf eine E-Mail ein? Jetzt haben wir noch eine E-Mail. Und zwar die E-Mail von Daniel. Daniel ist 31 Jahre und Single. Ist doch zunächst mal schön. Daniel ist 31 Jahre und Single, schreibt er nach, hallo Patrick oder hey Patrick. Jetzt kommt's. Ich habe zwei Frauen kennengelernt. Beide sind auf ihre Weise toll, aber komplett unterschiedlich. Bei der einen habe ich Sicherheit, bei der anderen mehr Gefühl und Intensität. Wenn ich als Single eine Frau kennenlerne, was gibt mir Sicherheit bei der Frau? Und was gibt mir mehr Gefühl, Intensität? Das kann ich mir irgendwie vorstellen. Was ist die Sicherheit? Okay, wir lesen mal weiter. Ich merke, dass ich mich nicht entscheiden kann und das belastet mich total auch und auch die beiden. Ich habe Angst, mich falsch zu entscheiden und die bessere Option zu verpassen. Das ist was, das merken wir uns für gleich. Er hat Angst, die Anführungsstriche macht er hier, bessere Option zu verpassen. Wie entscheidet man sich zwischen zwei guten Möglichkeiten und warum fällt mir das so unglaublich schwer? Lieber Daniel, ich danke dir von Herzen für diese Offenheit und dieses Thema. Es ist tatsächlich was, was gerade in der heutigen Zeit ganz viele junge Menschen als Krampf empfinden und bei vielen dazu führt, warum sie sich überhaupt nicht mehr binden, warum sie unverbindlich bleiben, weil sie ständig in dieser Angst leben oder auch in diesem Wunsch oder dieser Erwartung, bessere Optionen noch zu finden. Und wenn man sich jetzt hier irgendwie committed, verbindet, entscheidet, verpasst man vielleicht die besseren Optionen oder kann die besseren Optionen nicht mehr annehmen. Ja, wenn du in einer Beziehung bist, willst du vielleicht ja treu sein. Auf jeden Fall mögen das viele Frauen. Und dann ist dir die Frage, was ist, wenn du eine andere Frau kennenlernst? Wäre das die bessere Option? Und das ist, glaube ich, ein Kernproblem unserer heutigen Zeit. Dass Menschen Angst haben, dass es bessere Optionen geben könnte und sie die verpassen. Und dabei ist doch immer die Frage, was heißt denn bessere Option? Wir werden in den sozialen Medien zugelogen von oben bis unten über das bessere und tollere Leben und die besseren Optionen und es geht nur um höher, schneller, weiter und noch geschminkter und noch athletischer und noch erfolgreicher, noch vermögender oder eben noch trauriger. Es gibt auch ein paar, die hier mit Tränen und Depressionen und Falten und Fett und was auch immer wahnsinnig viel hausieren gehen und das Schlachtschiff der Traurigkeit vor sich hertragen. Aber viele andere nehmen nur von den 24 Stunden am Tag die 2 Minuten, die richtig rosig sind, machen hier ein Video draus, dass sie noch 20, 30 Mal aufnehmen mit speziellem Licht, mit spezieller Kameraführung, speziellem Mikro, dass es noch besser aussieht. Wie gesagt, 2 Minuten Rosigkeit von 60 Minuten mal 24 Stunden am Tag. und posten das dann mit einem geilen Text. Und das ist das, was du jeden Tag siehst. Nur die Crème de la Crème von einem zum anderen. Und jetzt sagt der Algorithmus dir noch, wenn du einmal dir eine tolle Frau angeguckt hast, kriegst du noch mehr tolle Frauen in der Art. Das heißt, du siehst nur tolle Optionen. Und wenn du jetzt guckst, welche Frauen du kennengelernt hast und guckst nach sozialen Medien und Optionen, musst du zwangsläufig das Gefühl haben, dass keine dieser beiden Frauen dem gerecht wird. Zumal du ja Sicherheit und Gefühl und Intensität sagst. Das heißt, du willst auf der einen Seite was erleben, Unsicherheit spüren, Gefühle austauschen, auch das Verliebtsein ausleben und gleichzeitig aber Sicherheit haben. Und so wie du das beschreibst, im konträren Verhältnis scheint ja Sicherheit auch was mit weniger Emotion zu tun zu haben. Etwas mehr, ich sag mal, Pragmatismus vielleicht mitzubringen. Und da ist so die Frage, was schließt denn aus, Sicherheit zu spüren und gleichzeitig Gefühl? Oder ist die Frau, die hier gefühlsmäßiger ist, vielleicht auch so, dass sie noch Optionen sich warm hält und noch nicht in der Beziehung mit dir führen möchte, noch nicht sagen will, mit dir und keinem anderen? Und das dir vielleicht auf den Zeiger geht und du Sicherheit im Sinne von, die Frau sagt aber, wenn sie mit mir zusammen sein möchte und dann bleibt sie mit mir und sie sagt ja zu mir. Ich, Daniel, bin hier gemocht und nicht die Option Daniel in Abwägung zu Optionen, die noch da draußen unterwegs sind. Ich glaube, jede Entscheidung hat zwei Seiten der Medaille. Wenn ich hier, ich gucke gerade, was ich hier habe. Ich habe jetzt hier keinen Geldschein oder irgendwas anderes liegen. Ist aber egal, ich kann hier ein Buch hochhalten. Den Vordertitel nehme und sage, ja, das Bild will ich nehmen, dann kann ich gleichzeitig nicht den Text auf der Rückseite lesen. Lese ich den Text auf der Rückseite, kann ich nicht gleichzeitig auf der Vorderseite das Bild sehen. Und so ist es im Leben immer. Alles, was du entscheidest, hat positive Seiten und negative. Wenn ich in den Supermarkt gehe und mir was Tolles kaufe für das Abendessen, habe ich gleichzeitig auf der anderen Seite Geld auszugeben, das mir im Geldbeutel nachher fehlt. Aber dafür habe ich Essen. Das heißt, wir haben Kosten für alles, was wir auch gewinnen. Und dessen muss man sich einfach mal bewusst sein. Wenn du dich jetzt für eine Frau entscheidest, mal unabhängig davon, dass ich glaube, in einer Beziehung sollte sich nicht nur immer einer entscheiden, sondern es sollten zwei gemeinsam entscheiden, ob sie eine Beziehung führen wollen, ist es doch so, dass jede Frau ihre guten Eigenschaften hat und die Eigenschaften, wo du sagst, naja, die könnte ich mir anders vorstellen. Aber das haben wir doch alle in uns. Wer von uns ist denn perfekt in allen Bereichen? Jetzt ist die Frage, perfekt von allen anderen auch gesehen? Vielleicht hat so eine Frau auch Macken, die du heute als Macken siehst und morgen sagst, boah, das ist eigentlich liebenswert. Genau deswegen liebe ich sie doch, weil sie diese Eigenschaft hat. Einfach mal so als Blickwinkel-Perspektivwechsel. Was ist eine bessere Option? Was ist dir denn wichtig in der Beziehung? Und jetzt komme ich auf einen ganz wichtigen Punkt. Zwei Menschen, die zusammengehen und eine Beziehung eingehen, dieses Risiko auch verletzt zu werden eingehen, wenn sie sich blank machen emotional, die sagen ja zueinander und ich will keine andere Option mehr, die werden immer irgendwas finden, wenn du das in Frage stellen möchtest. Du könntest aber auch den Fokus darauf legen, was verbindet uns. Und alle anderen Sachen, mal gucken wir, wie wir damit umgehen. Was aber, glaube ich, wichtig ist, drauf zu spüren, nicht über den Kopf zu entscheiden, sondern zu spüren, wo du auch ein Gefühl hast. Wenn eine Seelenverwandtschaft da ist, wirst du es spüren. Dein Kopf wird es nicht abwägen können. Diese Option kannst du nicht abwägen. Aber um besseren Sex zu haben, auf das Gefühl der Liebe zu verzichten oder zu glauben, dass ich überhaupt auf irgendwas verzichten muss, wenn ich was anderes, ist Humbug. Liebst du eine der beiden Frauen? Bist du wirklich verliebt in eine der beiden Frauen oder nicht? Das ist so die Kernfrage, die ich dir stellen möchte, die du für dich gerne mitnehmen möchtest. Wie entscheide ich generell zwischen zwei Möglichkeiten? Ich kann dir sagen, wie man zwischen Möglichkeiten entscheidet. Aber hier ist es viel wichtiger, dass du in dich reinspürst und nach deinem Gefühl gehst.
So, das war's für heute in der Folge im Podcast Happy Erfolgreich mit Patrick Ries. Heute das Thema war, wie treffe ich Entscheidungen möglichst passend und richtig und muss ich überhaupt entscheiden, wenn ich mich in dieser oder jenen Situation befinde? Wenn es dir gefallen hat, lass uns doch ein Like hier, einen Kommentar oder schick die Folge Menschen weiter, die gerade in ihrem Leben an Situationen oder in Situationen stehen, wo sie das Gefühl haben, ja, wie entscheide ich denn und wie mache ich es denn bestmöglich für mich? Vielleicht können wir auch anderen Menschen helfen, indem du diese Folge ihnen weiterleitest. Ansonsten freut es mich, wenn du den Kanal abonnierst oder uns ein Like oder Sternchen hinterlässt, um dem Algorithmus zu zeigen, dass die Folge Relevanz hat und damit auch anderen gezeigt wird, die uns noch nicht kennen.